Wie viele Tage hat eine Woche? Vielleicht ein Kind. Wer kann sagen, wie viele Tage eine Woche hat? Weiß das jemand? Ja, Benaja. 7 Tage. Kannst du diese 7 Tage auch aufzählen? Versuch mal. Sehr gut. Das war die hebräische Weise. Da heißt nämlich der Montag einfach, da geht es einfach der Zählung nach. Nur der Sabbat hat einen extra Namen. Genau. Und wie sagen wir das im Deutschen? Wie sind die Wochentage? Was haben wir heute für einen Tag? Sonntag, genau. Und da hat sich noch jemand gemeldet, was ist morgen für ein Tag? Montag. Und dann geht's weiter? Ja? Dienstag. Und? Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag, genau. Sehr gut. Warum sind es aber eigentlich 7 Tage? Warum nicht 5 oder 8 oder 10 Tage in einer Woche? Wisst ihr, die 7-Tage-Woche ist gar keine moderne Erfindung. Es gibt sie auch nicht erst seit dem gregorianischen Kalender. Die meisten Wissenschaftler geben sogar zu, also so wirklich wissen wir gar nicht, woher es kommt. Der Ursprung der 7-Tage-Woche, der ist nicht so einfach zu identifizieren, auch wenn es natürlich unterschiedliche Erklärungsversuche gibt. Aber die 7-Tage-Woche ist ein weltweites Phänomen. Es gab sie schon in der Antike in den ganz unterschiedlichsten Teilen der Welt. Und man fragt sich, wie kommt das? Tage und Monate und Jahre, sie haben ihren Ursprung in der Beobachtung der Himmelskörper. Ein Jahr richtet sich nach der Sonne, die Monate richteten sich zumindest ursprünglich an den Zyklus des Vollmondes oder an den Zyklus des Mondes, von Vollmond zu Vollmond. Ein Tag wird bestimmt von Tageslicht und Dunkelheit. Am 4. Schöpfungstag hatten wir auch gehört, dass Gott gerade diese Himmelskörper zur Berechnung der Zeiten geschaffen hat. Aber die Gruppe von Tagen, die wir Woche nennen, sie richtet sich nicht wirklich an einem Lauf von Himmelskörpern. Und dennoch ist es ein weltweites Phänomen, diese 7-Tage-Woche. Die Gruppe von Tagen, die wir Woche nennen, existiert bloß aufgrund von Gottes Vorbild bei der Schöpfung. Ein Theologe, er schrieb einmal dazu, die Woche ist vielleicht das älteste und unbestreitbarste Denkmal menschlichen Wissens. Es scheint auf eine gemeinsame Quelle hinzuweisen, von wo aus dieses Wissen entspringt. Was ist die Quelle dieses Wissens der Menschheit? Nun, wir glauben, die Quelle ist die Schöpfung, von der wir in 1. Mose lesen. Gott schuf den Himmel und die Erde in 6 Tagen und ruhte am 7. Tag. Und damit war alles vollendet. Die Tatsache, dass es also weltweit schon in der Antike eine 7-Tage-Woche gab, sie weist auf ein universales Wissenserbe der Menschheit hin. Und zwar ein Wissenserbe, das sich auf die Schöpfung Gottes gründet. Sogar die Zahl 7 war in fast allen Kulturen und Völkern der Frühzeit eine heilige Zahl oder eine Zahl, die als besonders göttlich galt. Je nachdem, was man für ein Gottesbild hatte, bedeutete es mal Segen oder mal Fluch und Unglück. Aber diese Zahl 7, sie war immer irgendwie eine herausgehobene Zahl. In der Französischen Revolution, da wollte man alles Religiöse aus dem Alltag entfernen. Was haben sie gemacht? Sie schafften die 7-Tage-Woche ab. Und sie führten eine 10-Tage-Woche ein, weil sie wussten, die 7-Tage-Woche erinnert an Gott. Und sie machten einen neuen Kalender mit der Revolution als Ausgangspunkt. Das Ganze hielt 13 Jahre. Und dann kehrte man wieder zur 7-Tage-Woche zurück. Es gab auch Versuche, eine 5-Tage-Woche einzurichten und alles Mögliche. Doch nirgendwo konnte die 7-Tage-Woche dauerhaft ersetzt werden. Interessant, oder? Dieses Zeugnis und dieses Denkmal Gottes, es bleibt erhalten. Die Ursprungsquelle finden wir in der Schöpfungserzählung in der Bibel. Und heute kommen wir eben zu diesem letzten Tag der Schöpfung, diesem 7. Tag. Die Kapiteleinteilung ist zugegeben etwas merkwürdig. Zur Erinnerung, Kapitel- und Verszählung in der Bibel sind nicht inspiriert, sondern sie wurden erst später als eine Hilfe hinzugefügt. Lasst euch also nicht irritieren, selbstverständlich gehört der Text, diese Verse, die wir heute im 1. Mose 2 lesen, noch zu den 6 Tagen der Schöpfung, die wir im 1. Kapitel betrachtet haben. Das gehört zusammen. Wir lesen 1. Mose Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Wir merken sofort, hier ist die bekannte Struktur der Schöpfungstage nicht mehr gegeben. Es beginnt nicht mehr mit einer schöpferischen Rede Gottes und Gott sprach, so wie die 6 Tage vorher begannen. Es entsteht kein neuer Raum oder keine neuen Lebewesen. Es gibt keine Bewertung Gottes. Nicht einmal dieser Abend- und Morgenabschluss findet sich an diesem Tag. Der 6. Tag mit der Schöpfung des Menschen, er hatte schon viele Besonderheiten und wir haben dort einiges betrachtet. Aber der 7. Tag ist ganz für sich ein absolut besonderer Tag. Hier ist etwas wirklich unterschiedlich, wirklich anders als an all den anderen Schöpfungstagen. Und genau darum geht es auch tatsächlich in der Erzählung dieses Tages. Der 7. Tag, er ist ein besonderer Tag. Und wir erfahren in unserem Text von 3 Besonderheiten, die wir angehen wollen, und dann noch auf eine Neuerung, auf die wir eingehen. Erstens, der Tag der Ruhe. Ich lese noch einmal. So wurde der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet, und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Der 7. Tag ist ein besonderer Tag, weil Gott am 7. Tag nicht mehr etwas schuf, sondern mit dem 6. Tag war die ganze Schöpfung vollendet. Den Himmel, die Erde und all ihr Heer. Übrigens, der Begriff Heer meint hier nicht eine militärische Armee, sondern es ist ein Sammelbegriff für die verschiedenen Komponenten, für all diese Teile, für alle Bewohner im Himmel und auf Erden. Alle geschaffenen Wohnräume und Raumbewohner, von denen wir in den 1. 6 Tagen gehört haben. Das ist das ganze Heer, das er geschaffen hat. Am 7. Tag, da hat er all das vollendet. Er hatte am 7. Tag kein Schöpfungswerk mehr. Er ruhte. Was bedeutet es, dass Gott ruhte? Das Wort ruhen bedeutet zunächst einmal aufhören, von etwas ablassen, still sein und daher ruhen. Auf Hebräisch klingt dieses Verb übrigens sehr vertraut. Es klingt so, Shabbat. Ruhen, da kommt das Wort Sabbat her. Als Gott die Schöpfung vollendet hatte, hörte er auf zu schaffen. Er machte nichts Neues mehr, sondern es war alles sehr gut, alles vollkommen, alles vollbracht. Und darum ruhte er am 7. Tag. Er feierte Schabbat. Er ruhte. Warum ruhte Gott? In 6 Tagen hat er den Himmel und die Erde geschaffen und ihr ganzes Heer, alles, was existiert und lebt. Es gibt kein vergleichbares Werk. Das Werk der Schöpfung ist an Größe, Ausmaß und Kraft nicht zu vergleichen. Doch war Gott etwa müde? Brauchte Gott eine Pause? Hatte er Muskelkater? Musste er sich einmal ausspannen, weil er nicht mehr arbeiten konnte? War Gott erschöpft, müde? Brauchte er Erholung, Regeneration seiner Kräfte? Oh nein, natürlich nicht. Wir sprechen hier von dem allmächtigen Gott und nicht von einem Menschen. Gottes Handeln am 7. Tag ist kein Ruhen der Entkräftung, sondern ein Ruhen des Exempels. Kein Ruhen der Entkräftung, sondern ein Ruhen des Exempels. Er handelt als ein Vorbild für die Menschen in ihren Handlungen und geistlichem Streben. Gott ist allmächtig. Er hätte das ganze Universum im Bruchteil einer Sekunde schaffen können. Aber genauso wie die Reihenfolge und die Ordnung der Schöpfungstage eine Botschaft für uns trägt, so ist auch der 7. Tag und das Ruhen Gottes eine Botschaft für uns Menschen. Und wenn wir bedenken, wann Gott ruhte, dann erkennen wir, es ist eine Botschaft für alle Menschen. Nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen, die in Gottes Bild geschaffen sind. Am 7. Tag der Schöpfung ruhte Gott als ein Vorbild für die Menschen. Das war schon ein Vorbild für Adam und für Eva. Aus welchem anderen Grund hätte Gott ruhen sollen und es dann auch noch aufschreiben lassen? Gottes Ruhen ist zu unserer Belehrung. Sein Ruhen, es trägt die Kraft und die Autorität des Vorbildes. Wir sollen uns daran ein Vorbild nehmen. Wir sollen daran etwas lernen. Wenn Babys gefüttert werden, wir haben einige Babys unter uns, wenn Babys gefüttert werden, dann nehmen die Eltern, wenn sie Brei geben ab einem gewissen Alter, dann nehmen die Eltern den Löffel in die Hand. Und was machen die Eltern dann, damit das Baby den Mund aufmacht? Genau, ich sehe schon, die Eltern machen den Mund auf. Und man denkt sich, wollen die Eltern auch den Brei essen? Nein, darum geht es nicht. Es geht um das Vorbild. Das Kind sieht den offenen Mund der Eltern und macht es nach. Und macht auch, und dann kann der Löffel reingeschoben werden. Das nennt sich Spiegelneuronen. Das ist eine interessante Sache, ein interessantes Phänomen. Gott will uns etwas zeigen. Gott will uns etwas zeigen. Und zwar etwas, was gut für uns ist, was uns stärken und erholen und kräftigen soll. Und darum macht er es uns vor, darum zeigt er es uns, wie solch ein Vater oder eine Mutter, die es gut meinen mit den Kindern. Und genau das haben wir auch in den 10 Geboten gelesen, wie wir in 2. Mose 20 gehört haben. Ich lese noch einmal ab Vers 8. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Also schon die 6 Schöpfungstage sind ein Vorbild. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn, und hier ist die Begründung, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Das ist unser Vorbild, das ist der Grund, die Vorlage, und darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Arbeit und Ruhe ist das Vorbild, das Gott uns gibt. Das Ruhen gehört mit zur Arbeit. Wir werden jetzt im 2. Kapitel von 1. Mose noch weiter auf den Wert von Arbeit, auf die Würde von Arbeit eingehen. Aber hier gibt uns Gott erst einmal ein wunderbares Beispiel von einer Zeit der Arbeit und einer Zeit des Ruhens. Und das gehört zusammen. Wir Menschen, wir sollen arbeiten, das ist etwas Gutes. Und wir Menschen, wir sollen auch Zeiten haben der Ruhe. So hat Gott es bestimmt für uns. Das brauchen wir, nicht Gott. Wir brauchen das. Wir brauchen Regeneration. Wir brauchen Phasen der Stärkung, der Erholung. Wie Jesus in Markus 2 sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden. Gott hat das gemacht für uns. Für alle Menschen. Gott zeigt uns ein gutes und ein nützliches Vorbild von Arbeit und Ruhe. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen, dass er nicht nur für Gott arbeitet, sondern auch in Gott ruhen soll. Nun, wie ruhte Gott? Wir dürfen es uns nicht so vorstellen, als wäre Gott einfach völlig tatenlos, inaktiv oder faul gewesen. Er hat sich nicht irgendwo in ein himmlisches Bett gelegt und gesagt, jetzt lasst mich mal alle in Ruhe, ich ruhe. Er hörte auf mit den Werken der Schöpfung. Unser Text sagt es hier ganz deutlich. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Er ruhte, indem er nicht mehr schuf. Die Schöpfung, das schloss er vollkommen ab. Doch er wirkte nach wie vor in seiner Vorsehung. Das bedeutet, Gott erhält jeden Tag die ganze Welt. Hätte Gott am siebten Tag gesagt, okay, ich habe alles gemacht, jetzt kehre ich dem Ganzen mal den Rücken zu, ich will jetzt mal einfach nur auf nichts anderes achten, dann wäre das ganze Universum in einem Bruchteil einer Sekunde wieder zu Staub verfallen. Gott ist nicht untätig. Sondern er erhält alles mit einer anhaltenden, gnädigen Kraft. Das Vorbild Gottes ist darum auch kein untätiges, faules Ruhen, sondern ein freudiges Ablassen einer bestimmten Arbeit, um diese zu würdigen und zu genießen und sich mit etwas anderem zu befassen. Wir Menschen, wir sollen den Ruhetag nutzen zur Erholung, zum Krafttanken, ja, aber nicht nur zur Untätigkeit, sondern ein neues Werk haben, und zwar das Ruhen in Gott. Und das ist aktiver, als man es sich manchmal vorstellt. Es bedeutet nämlich, dass wir uns freudig darüber besinnen, wie Gott in der Schöpfung alles gewirkt hat. Uns Gedanken machen über die Größe und über die Kraft, über die Kreativität Gottes. All das, was er geschaffen hat, dass wir ihn dafür loben und preisen. Aber auch, dass wir darüber freudig nachdenken, wie er als Retter uns erlöst hat. Übrigens ein interessanter Vergleich hier in 2. Mose 20, was wir gelesen haben, ist der siebte Tag als Ruhetag, das Vorbild für den Sabbattag. In Deuteronomium 5, wo auch die 10 Gebote wiederholt werden, wird die Erlösung, die Befreiung aus Ägypten als Grund für diesen Ruhetag gegeben. Also Schöpfung und Erlösung sind beides Begründungen für das zur Ruhe kommen und die Besinnung auf Gott. Christus, er hat uns erlöst, und an diesem Ruhetag sollen wir ruhen, um uns freudig daran zu erinnern, was Christus getan hat. Und auch, dass er als Vollender einst in die vollkommene Herrlichkeit führen wird, in die ewige Ruhe. Dieser Ruhetag, er soll uns erinnern, da ist eine Ruhe, eine himmlische Ruhe, die uns versprochen ist. Haben wir gelernt, wie Gott in Gott zu ruhen? heute ist der Tag dafür. Heute ist der Tag für jeden Menschen auf der ganzen Welt, dass er innehalten soll, zur Ruhe kommen soll, sich erholen soll, aber auch gerade geistlich gekräftigt und gestärkt werden soll, in Erinnerung dessen, was Gott getan hat und was er tut. Zweitens, der Tag des Segens. Wir lesen hier in Vers 3, und Gott segnete den siebten Tag. Gott segnete den siebten Tag. Was bedeutet Segen? Das Wort segnen heißt erstmal so viel wie knien, sich niederknien. Ein merkwürdiges Bild für Segen, oder? Vielleicht ist das eine Hilfe. Stellt euch einen Thronsaal vor. Und in der Mitte dieses wunderbaren Thronsaals, der geschmückt ist mit aller Zierde und Gold und aller Pracht, in der Mitte dieses Thronsaals, da steht ein großer Thron. Um diesen Thron herum ein ganzer Hofstaat. Und ein Mann, er wird hervorgerufen, er soll direkt vor den Thron, vor dem König treten. Und dieser Mann, er tritt hervor, beeindruckt von diesem ganzen Szenario, und er kniet sich ehrfurchtsvoll vor dem König nieder. Und der König, er sagt nun zu diesem Mann: Freund, ich will dir Gutes tun. Du sollst eine Gabe von mir erhalten. Und während der Mann noch kniet, neigt sich der König selbst zu dem Mann herab und überreicht ihm ein kostbares Geschenk. Da, wo Gott über einer Person oder über einen Gegenstand etwas Gutes sagt, und an der Person oder dem Gegenstand etwas Gutes tut, da findet Segen statt. Der Herr allen Segens ist Gott. Wir können Segen wünschen, aber Gott allein gibt Segen. Gesegnet ist der Mensch, der in die Gegenwart Gottes tritt, sich vor Gott niederkniet, und Gott Gutes zu ihm spricht und ihm Gutes gibt in seiner gnädigen Herablassung. Das ist Segen. Nun, inwiefern segnete Gott den siebten Tag? Wenn ein Mensch vor Gott niederkniet und so gesegnet wird durch die Gaben Gottes, dann können wir uns das gut vorstellen, denke ich. Aber kann ein Tag vor Gott gesegnet werden? Sollte ein Tag vor Gott niederknien können? Ja, Gott segnete den Sabbattag, indem er diesen Tag mit etwas Gutem anfüllte. Dies soll ein gesegneter Tag sein. Gott bestimmt diesen Tag zum Segen. Dieser Tag soll der Tag sein, wo Segen ausgebreitet wird, wo Segen ausgegeben wird. Dieser Tag, an dem Menschen zu dem Thronsaal kommen und Gaben empfangen. Der größte Segen ist die freundliche Gemeinschaft mit Gott. Im Alten Testament wird der Tempel oft, also dieser Ort der Begegnung mit Gott, er wird auch Ruhestätte oder Haus der Ruhe genannt. Da, wo diese Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes zur Ruhe kommt, beständig da ist. Der Tempel, der Ort der Begegnung, er war die Ruhestätte der Gegenwart Gottes. Zum Beispiel in Psalm 132, Abvers 13, da heißt es: Denn der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhestatt für immer. Hier will ich wohnen. Seht ihr, Da, wo Gott wohnt, da, wo er ruht, da ist er zu finden. Da ist Gemeinschaft möglich. Da, wo Gott ruht, da ist der Ort des Segens. Da, wo wir uns vor ihm niederknien können und seinen Segen erfahren, die Begegnung und die Gemeinschaft mit Gott. Denkt einmal an einen Vater, der einen freien Tag von der Arbeit hat. Ein Tag, an dem er nicht ins Büro fahren muss. Ein Tag, an dem er nicht schon morgens das Frühstück halb im Gehen noch reinschlingt. Ein Tag, an dem er nicht verzweifelt nach dem Außenschlüssel suchen muss und in Hektik gerät. Ein Tag, an dem er auch abends keine Telefonate führen muss, keine E-Mails beantworten muss. Ein Tag, an dem er ruhen kann von der Arbeit. Nun, was werden die Kinder denken? Oh nein, Papa hat seinen Ruhetag. Jetzt müssen wir mucksmäuschenstill sein. Wir dürfen ihn nicht stören. Er will den ganzen Tag ruhen. Das ist der schlimmste Tag der Woche. Papa hat seinen Ruhetag. Nun, so sollte es nicht sein, oder? Ein freier Tag des Vaters, es bedeutet Gemeinschaft mit der Frau und den Kindern, oder? Hier kann der Vater Zeit mit der Familie verbringen. Und zwar ganz bewusst und ungestört. Das ist etwas Gutes. Nun, das meint die Bibel mit Segen dieses Tages. Gott will an diesem Tag in besonderer Weise Gemeinschaft haben mit seinen Kindern. Der Tag ist ein Ruhetag und ein Ruheort, an dem der Segen der Begegnung mit Gott erlebt werden soll. Dieser siebte Tag, er ist ein Mittel, ein Instrument, eine Zeit des Segens, der Gemeinschaft, da wo der Mensch sich vor Gott niederknien kann, in Anbetung und Gutes von Gott empfängt. Übrigens mit ein Grund, warum Jesus in den Evangelien ganz bevorzugt, gerade am Sabbat wirkte. Und durch sein Wunderwirken diesen Segen Gottes ausbreitete. Wenn man so will, ist der siebte Tag der Tag, an dem Gott, der Schöpfer aller Dinge, sich auf den Thron setzt und sagt: Hier bin ich. Ihr könnt zu mir kommen. Heute ist der Tag, an dem der König sich frei nimmt für euch. Nach der Krone der Schöpfung, dem Menschen, kommt die Krönung Gottes am Sabbat. Da, wo er sich an seinem Schöpfungswerk erfreut und nun ganz bewusst entscheidet und ganz bewusst bereit ist, den Menschen in seiner Gegenwart zu empfangen als ein gütiger und weiser König. Der Sabbattag ist ein Tag, an dem wir den Segen der Gemeinschaft mit Gott in besonderer Weise erleben sollen. Ja, und ich bin überzeugt, selbst Adam als vollkommener Mensch in einem wunderbaren Paradies, der ja Gemeinschaft mit Gott erlebte, der noch keine Sünde kannte, der noch kein Leid kannte, der noch keinen Mangel kannte. Ich glaube, er erlebte ganz offensichtlich den siebten Tag als einen Tag einer Gemeinschaft, die die Gemeinschaft der übrigen sechs Tage noch übertraf. Ein besonderer Segen. Ein besonderes Highlight. Eine besondere Begegnung mit dem lebendigen Gott. Drittens, der Tag der Heiligkeit. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott heiligte diesen siebten Tag. Was bedeutet geheiligt? Was bedeutet heiligen? Hier in unserem Predigtext kommt zum ersten Mal in der Schrift das Wort heilig vor. Bemerkenswert, oder? Heilig ist solch ein häufiges Wort in der ganzen Schrift. Hier am siebten Tag wird es zum ersten Mal erwähnt. Geheiligt ist in der Bibel immer etwas, was zunächst einmal abgetrennt oder abgesondert ist von etwas anderem. Warum ist das nötig? Gott ist heilig. Das bedeutet, er ist völlig anders als alles in der Schöpfung. Er ist nicht nur wie der Mensch, nur etwas größer und stärker und älter. Gott ist völlig anders, völlig abgesondert. Er ist ein ganz eigenes Wesen. Er ist nicht geschaffen, sondern er lebt und existiert völlig in sich selbst und aus sich selbst, unabhängig von allem. Er ist völlig abgesondert, er ist völlig getrennt und entfernt, auch von allem Bösen. Er ist in seinem ganzen Wesen heilig, gerecht und gut, abgesondert von allem Bösen, ja abgesondert in seinem ganzen Wesen. Wer nun den Segen der Gemeinschaft mit dem heiligen Gott erfahren will, der muss von Gott erst einmal abgetrennt und abgesondert werden, um ihm zu begegnen. Vielleicht kann man es vergleichen mit einer Schleuse. Kennt ihr das bei manchen Kanälen oder sowas? Sieht man auch hier in unserem Kreis häufiger. Wenn da ein Boot langfährt und will auf eine andere Wasserstraße mit einem anderen Wasserstand, mit einer anderen Wassertiefe. Man fährt auf irgendwie so einem kleinen Kanal und dann kommt ein größerer Kanal und der Wasserstand ist viel höher. Nun, dann fährt dieses Boot in eine Schleuse. Und diese Schleuse wird zugemacht. Dieses Boot wird abgegrenzt, abgesondert. Und die Schleuse wird angefüllt mit Wasser. Und das Boot erhebt sich, bis es zu dem anderen, zu dieser anderen Wassertiefe gelangt. Ein Mensch, der geheiligt wird, der wird von Gott abgesondert, damit er den heiligen Gott begegnen kann. Ein Tag, der geheiligt wird, der wird von Gott abgesondert, damit er zur Begegnung mit dem heiligen Gott dienen kann. Geheiligt bedeutet dabei aber auch den Anspruch Gottes. Wenn im Alten Testament zum Beispiel Gegenstände oder Menschen geheiligt wurden, dann sollten sie Gott gehören. Es bedeutet auch einen Besitzanspruch Gottes. Zum Beispiel lesen wir in Numeri, in 4. Mose 3, da sagt Gott: Ich habe alle Erstgeburt in Israel für mich geheiligt, vom Menschen bis zum Vieh. Und was bedeutet das? Mir sollen sie gehören, mir, dem Herrn. Das, was geheiligt ist zur Begegnung mit Gott, das gehört Gott. Das, was geheiligt ist, das gehört dem Heiligen. Natürlich gehört Gott, dem Schöpfer, alle Dinge. Auch alles, was er geschaffen hat. Mein ist die Welt und was sie erfüllt. Aber Gott hat sich auch einen besonderen Besitz erwählt, nämlich das, was für ihn in besonderer Weise geheiligt ist. Alle Tage gehören Gott, alle Zeit gehört Gott. Aber der siebte Tag, er soll in besonderer Weise anzeigen, dass dieser Tag der besondere Eigentum Gottes ist. Und wie zeigt sich das? Nun, es zeigt sich vor allem durch den heiligen Gebrauch. Geheiligt und somit abgesondert für die Gemeinschaft und als besonderer Besitz für Gott, ist das, was Gott für einen besonderen Zweck gebraucht. Es geht nicht darum, dass man irgendwie etwas, dass eine Abstellkammer gefüllt wird, sondern es geht darum, wofür wird es gebraucht? Als Salomo den Tempel gebaut hatte, Da spricht Gott zu ihm in 1. Könige 9. Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort niederzulegen für ewig, und meine Augen und mein Herz sollen allezeit dort gegenwärtig sein. Der Tempel war nicht besonders, weil es solch ein Meisterwerk der Architektur war, weil so kostbare Baumaterialien verwendet wurden, weil er so groß war. Nein. Der Tempel war besonders, weil Gott ihn geheiligt hat. Weil Gott auf das Gebet von Salomo geantwortet hat und gesagt hat, ja, ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt. Und das bedeutet, dieser Tempel, er gehört Gott und es ist die Wohnstätte Gottes. Das heißt, er wird mit seinen Augen und seinem Herzen dort sein, gegenwärtig sein, sagt er. Hier soll Begegnung mit dem heiligen Gott möglich sein. Und indem er dieses Gebäude heiligte, sonderte Gott dieses Gebäude von allen anderen Gebäuden des Landes ab. Es hatte einen anderen Zweck als alle anderen Gebäude des Landes, weil Gott es heiligte. Und durch die Heiligung grenzt Gott den Tempel vom gewöhnlichen Gebrauch ab für den besonderen Gebrauch der Anbetung und der Begegnung mit dem heiligen Gott. Und so heiligt Gott hier auch den Sabbattag. Er soll zu einem heiligen Zweck dienen. Er ist abgesondert, abgegrenzt von den übrigen Tagen, weil hier ein besonderer Nutzen, ein besonderer Zweck getan werden soll. Nun, wie wird der Tag geheiligt? Wie sollen wir Menschen diesen Tag heiligen? Heiligung, also Absonderung, Abgrenzung, muss sich in einer Veränderung deutlich machen. Der heilige Tag Gottes soll sich abgrenzen von den anderen Tagen. Folge dem Beispiel Gottes, lass ab von der gewöhnlichen Arbeit. Halte inne. Ruhe von der normalen Arbeit, soweit es möglich ist. Und gebrauche den Sabbattag als etwas Besonderes. Bau dir eine Schleuse ein zwischen den Arbeitstagen und dem Ruhetag. Oder hörte jetzt gerade oder sah gerade einige Geschwister, sie haben Randsteine gekauft, um das Beet abzugrenzen oder den Rasen abzugrenzen von einem Schotterstück. Wenn man nicht gewisse Randsteine oder Barrieren einbaut, dann wächst das Gras irgendwann drüber. Und so soll der Sabbattag sein, ein Tag, der abgegrenzt ist. Da, wo etwas anders ist. Da, wo etwas anders getan wird. Und ich selber, ich merke immer wieder, das geht nicht von alleine. Und ich will da noch viel mehr wachsen, aber ich merke es bedarf der Vorbereitung und der Planung. Es ist kein Selbstläufer, dass dieser Tag genutzt werden kann als ein abgesonderter Tag. Mach einen Unterschied, plane einen Unterschied. Ja, rechtes Ruhen muss aktiv geplant werden. Lass den geheiligten Tag Gottes nicht so aussehen wie jeden beliebigen Ferientag. Heilig bedeutet abgesondert. Und der Tag wird geheiligt, wenn er mit dieser Erkenntnis verbunden ist, dieser Tag ist Gottes Tag. Er ist heilig, weil er Gott gehört, weil er Gott geweiht ist. Es ist Gottes Zeit. An diesem Tag, an diesem Sabbattag, können wir bezeugen, Gott, dir gehört alle Zeit. Und darum soll dieser siebte Tag, dieser Ruhetag, in besonderer Weise dir geweiht sein. Im Neuen Testament wird der geheiligte Tag Tag des Herrn genannt. Der Ruhetag ist für den Menschen geschaffen, wie Jesus es sagt, aber das bedeutet nicht, dass es zum Belieben des Menschen geschaffen ist, sondern zum Segen und zum Nutzen des Menschen, wie Gott es geordnet hat. Und es ist und bleibt der Tag des Herrn für den Menschen, aber nicht der Tag des Menschen, sondern der Tag des Herrn. Und dieser Tag, er dient uns aber nur dann zum Segen und zum Nutzen, wenn wir ihn als Tag Gottes, als besonderes Eigentum Gottes verstehen. Und ja, wenn wir erkennen, diese Zeit heute ist nicht meine Zeit. Es ist die Zeit Gottes, die gut für mich ist. Investiere sie, aber verschwende sie nicht. Und du kannst den Tag des Herrn heiligen, indem du diese Zeit zu einem heiligen Zweck gebrauchst. Und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Wir feiern am Tag des Herrn meistens, außer in den Ferien, zwei Gottesdienste an diesem Tag. Warum? Um einen Rahmen, um eine Hilfe zu schaffen. Den ganzen Tag zu verstehen als einen Tag, der abgesondert ist zur Verehrung Gottes. Und darüber hinaus soll aber auch privat, zu Hause, dieser Tag ein Tag sein, an dem ich mich bewusst beschäftigen kann mit geistlichen Dingen. Wo man so die Sorgen des Alltags und all die Herausforderungen und all die Aufgaben und Pflichten einmal ruhen können und ich mich freuen kann und nachdenken kann über die Schöpfung Gottes, über die Erlösung durch Christus und über die ewige Ruhe der Herrlichkeit, die Gott versprochen hat. Gott heiligte den siebten Tag, damit er ein abgesonderter Tag sei, abgesondert als besonderer Besitz und zu einem besonderen Gebrauch für die Begegnung mit dem heiligen Gott. So liebt uns der Vater, dass wir ihm begegnen sollen. Und wenn wir an Sabbat denken, dann denken viele Menschen als erstes an Verbot. War das nicht da, wovon die Bibel immer schreibt, was alles verboten ist, was alles nicht erlaubt ist, was alles unter Strafe steht? Die Bibel, sie führt die Lehre über den Sabbat eindeutig ein mit einem Zuspruch, wir sollen hier ruhen. Wir sollen die Gemeinschaft mit Gott genießen. Aber wir sehen, aufgrund der Sündhaftigkeit des Menschen, aufgrund der Verdorbenheit, aufgrund der Selbstsucht gibt es dann gerade für das Volk Israel eine Menge von Bestimmungen, die abhalten sollten zu einem unheiligen Gebrauch. Und einige dieser Bestimmungen im Alten Testament, sie galten auch nur für das Volk Israel. Ja, sie gehörten ein Stück weit mit zu dem Zeremonial- oder Judizialgesetz, welche Strafen für einen Sabbatbruch gemacht wurden oder dass man zum Beispiel kein Feuer anzünden durfte und oder welche Opfer man geben musste am Sabbattag. Ja, das gilt nicht für uns. Aber das Moralgesetz, dieses vierte Gebot, es bleibt bestehen für alle Menschen. Und es ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes, eine Segensgabe für uns, dass wir Gott begegnen sollen. Dass wir Gemeinschaft haben sollen und den Segen Gottes erfahren dürfen. Jesus wehrte deutlich auch den selbstbestimmten Verbotskatalog der Pharisäer ab, die sogar Werke der Barmherzigkeit oder der Notwendigkeit untersagten. Doch der Schwerpunkt dieses Tages liegt nicht in den Verboten, sondern in dem heiligen Nutzen dieses Tages. Und darum ist es auch mir wichtig, nicht zu sehr die Verbote zu betonen, sondern den Segen, den Gott in diesen Tag hineingelegt hat, das wertzuschätzen, das zu erkennen. Aber durchaus ein Hinweis wert, die Bestimmungen im Alten Testament, die Verbote, sie können uns gewisse Prinzipien lehren. Wir können davon lernen, etwas, was uns hilft zu verstehen, worum es Gott an diesem Tag geht. Achte darauf, was dich hindert, diesen Tag als heiligen Tag zu gebrauchen. Achte darauf, siehe darauf, was dich hindert, diesen Tag zu erleben als einen Tag, wo du dich mit geistlichen Dingen beschäftigen kannst, wo du Gemeinschaft mit Gott hast, Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und viertens und letztens, der Tag der Neuschöpfung und Erlösung. Im Alten Testament war der Ruhetag der Samstag. Der siebte Tag war der Samstag. Und bis vor einigen Jahrzehnten war das weltweit so. Ich glaube, erst in den 70er Jahren wurde die Zählung der Woche verändert, dass die Woche nicht mehr mit dem Sonntag begann, sondern mit dem Montag. Montag bekam plötzlich die Ordnungszahl 1, also erst wenige Jahrzehnte her. Aber wenn man schaut, an welcher Stelle steht der Mittwoch, die Mitte der Woche, dann merkt man, oh, das kommt eigentlich nur hin, wenn man den Sonntag als ersten Tag zählt. Der siebte Tag, der Ruhetag, war im Alten Testament also der Samstag. Nach 6 Tagen Arbeit, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, sollte der Mensch dann in Gott ruhen am Samstag. Das Neue Testament zeigt nun einen ganz bemerkenswerten Wechsel. Es bleibt bestehen, dass ein Tag der Woche, einer aus 7, der Tag des Herrn genannt wird. Und zur besonderen Verehrung Gottes für die Gottesdienste und die geistliche Gemeinschaft abgesondert wurde. Ein Tag, an dem Gott sich offenbarte, an dem der Geist ausgegossen wurde, an dem Christus seinen Aposteln begegnete, an dem Christus die Offenbarungen gab. Aber es war nicht mehr der siebte Tag, sondern der erste, der Sonntag. Warum ist das so? Nun, weil Jesus der Herr des Sabbats ist, wie er in Markus 2 sagt. Gott vollendete die Schöpfung und er ruhte am siebten Tag. Als Jesus am Kreuz starb, am Karfreitag für Sünder, und begraben wurde, den Samstag über, da wurde er am ersten Tag der Woche, am Sonntag, aus den Toten auferweckt. Und das geschah nicht nur, da geschah nicht nur irgendein Wunder, wie bei Lazarus. Hier geschah eine Neuschöpfung. Jesus hat am Kreuz eine neue Schöpfung erfüllt und vollkommen festgesetzt. Hier beginnt eine ganz neue Zeitrechnung. Durch sein Opfer am Kreuz können verlorene Sünder neu werden. Sie bekommen einen neuen Geist, ein neues Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das, was Adam und Eva verloren haben durch die Sünde. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, das heißt an Jesus glaubt, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung. Die Erlösung durch Jesus Christus ist eine neue Schöpfung. Durch Glauben allein, aus Gnade allein können Menschen aus der ganzen Welt, allein durch Jesus Christus, dem Stellvertreter, friedvoll, ruhige, gesegnete, heilige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Weil Christus auferstanden ist, dürfen wir wissen, ja, Begegnung mit Gott ist möglich. Die Sünde muss uns nicht mehr länger trennen. Wer an Jesus glaubt, dem sind seine Sünden vergeben und er darf im Segen Gottes leben. Und das bringt eine wunderbare Veränderung mit sich, die sehr lehrsam ist. Aus der Reihenfolge, arbeite 6 Tage und ruhe dann, wird durch Jesus Christus die Reihenfolge umgedreht. Wir dürfen ruhen in dem Werk Christi und dann aus seiner Kraft und Gnade in Dankbarkeit arbeiten und wirken zur Ehre Gottes. Das trägt eine Botschaft mit sich. Es ist nicht mehr dieser Verdienstgedanke, die ewige Ruhe des Himmels, wir müssen sie uns nicht erarbeiten und verdienen, sondern wir dürfen jetzt schon in der Ruhe Jesu eingehen, in die Ruhe Jesu eingehen. Er hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt, wenn wir uns ihm anvertrauen. Der Himmel ist uns schon versprochen, da, wo wir zu Christus gehören. Die Ruhe ist schon unser. Aber aus dieser Ruhe schenkt er uns nun die Kraft, dass wir selbst in unserem ganzen Leben, auch in dieser Zeit, wirken können, arbeiten können, und zwar so, dass es nicht vergebens ist. Der Tag des Herrn ist uns eine wöchentliche Erinnerung. Gott ist es, der alles geschaffen hat. Ihn will ich anbeten. Dieser Tag des Herrn ist uns eine wöchentliche Erinnerung. Christus ist es, durch den ich neu geschaffen bin. Er hat meine Sünden getragen, mich befreit und mir ewiges Leben geschenkt. Und der Tag des Herrn ist uns eine wöchentliche Erinnerung. Als Kind Gottes werden wir einst in die ewige Ruhe eingehen, wovon jeder Ruhetag eine Art Vorgeschmack und Vorschatten ist. Eine Ewigkeit ungetrübter, vollkommener und freudiger Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in Herrlichkeit. Und welch eine väterliche, gnädige Liebe erweist uns Gott darin, dass wir diesen Rhythmus der 7 Tage nutzen dürfen. Und am ersten Tag der Woche, Sonntag, heute, gekräftigt und gestärkt werden durch die Gemeinschaft mit Gott, um dann fähig zu sein, die Aufgaben und Herausforderungen der Woche und die Mühsal eines jeden Tages zu begegnen. Liebe Geschwister, lasst uns diesen Tag als eine gnädige Gabe Gottes erkennen und diesen Tag zum Segen nutzen. Wie wir gesungen haben, süßer Ruhetag der Seelen, Sonntag, der voll Lichtes ist, heller Tag der dunklen Höhlen, Zeit, in der Segen fließt, Stunde voller Seligkeit, du vertreibst mir alles Leid. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lasst uns beten.